Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, in dem wir euch durch die Weiten des Streaming-Kosmos navigieren. Ich bin Redakteur Max Wiesler und heute machen wir mal wieder einen Abstecher in eine weit, weit entfernte Galaxis, denn wir nehmen die neue Star-Wars-Serie, die Acolyte, genauer unter die Lupe. Und die Regel der zwei besagt, es müssen zwei Star-Wars-Fans eine neue Star-Wars-Serie besprechen, nicht mehr und nicht weniger. Und deshalb habe ich mir meinen Kollegen mit dem höchsten M-Wert ins Podcast-Studio geholt. Hallo Matthias.
Hallo Max.
Ich habe versucht, so viel wie möglich jetzt einzubringen.
Oh mein Gott, mega, mega schon am Abnörden. Hier, der M-Wert steht natürlich für Max und Matthias. Nee, Quatsch. Für Midichlorianer natürlich. Ja.
Max hat den höchsten Max-Wert auf jeden Fall.
Maximaler Max-Wert, oh Gott.
Ja, mir ist aufgefallen, wir beide hatten tatsächlich noch keinen richtigen Star-Wars-Podcast zusammen.
Es ist ein Skandal.
Wir hatten nur mal einen Podcast-Battle zwischen Star Wars und Marvel, aber noch keinen dezidiert. Nur Star Wars, das ändern wir jetzt heute. Bist du bereit?
Oh Gott, jetzt bin ich sehr aufgeregt auf einmal, aber ja, ich bin I'm ready.
Let's go. Seit dem 5. Juni läuft bei Disney Plus die neue Star Wars Live-Action-Serie The Acolyte. Das war vorab schon eines der spannendsten neuen Serienprojekte der Sternsaga. Aus mehreren Gründen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Allerdings würde ich sagen, dass der Hype jetzt so direkt vorab gar nicht so riesig war. Also ist mir das nur so vorgekommen oder dir auch?
Ist generell der
Hype nicht mehr so da bei Star Wars?
Ja, also ich bin immer hin und her gerissen, weil manchmal verbringe ich sehr viel Zeit auf diesem wunderschönen Ort namens Star Wars Twitter. Und da ist der Hype für der Acolyte, oder zumindest in der Bubble, muss man ja betonen, in der ich mich da aufhalte, der ist ja wirklich enorm und gigantisch und wirklich seit ein paar Wochen jetzt, keine Ahnung, rattert da ein Tweet nach dem anderen durch, wo schon geguckt wird, oh, was könnte das bedeuten und wo gehen wir dahin? Und da ist dann natürlich auch ganz viel Liebe von Fans, die bisher diese High Republic, die Hohe Republik, diese Ära, die vor Star Wars Episode 1 spielt, die aus den Büchern kennen und jetzt natürlich sehr aufgeregt sind, wie sieht das denn in der Serie aus? Aber wenn ich dann irgendwie, keine Ahnung, jetzt so in diese breite allgemeine Masse an potenziellen Star Wars Fans oder Leuten, die Disney Plus abonniert haben, da gelegentlich mal eine Serie schauen.
Für den Casual Star Wars Fan.
Genau, den Casual Star Wars Fan. Da habe ich das Gefühl, da ist die Serie noch gar nicht angekommen, auch weil vielleicht der Name nicht 100% dir ins Gesicht schreit, hallo, ich bin ein Star Wars Projekt. Also wir hatten ja zuletzt sowas wie Ahsoka, Obi-Wan Kenobi und selbst Andor sind ja alle sehr, sehr präzise gemünzt auf, ihr kennt diese eine Figur aus irgendeiner Star Wars Geschichte und hier wird jetzt irgendwas fortgesetzt, weitererzählt, ausgebaut. Und die Acolyte, aber das mag ich ehrlich gesagt persönlich sehr, kommt mit diesem Geheimnis so ein bisschen um die Ecke. Es ist was Mysteriöses, es ist so ein Nebel, der diese ganze Serie umgibt, eigentlich seit der Ankündigung irgendwie. Es gab ja damals diesen großen Disney Investor Day 2020, wenn ich mich recht erinnere, wo Kathleen Kennedy eine ganze Reihe an Star Wars Projekten für Disney Plus angekündigt
hatte. Von denen die Hälfte nicht gekommen ist.
Genau, wer erinnert sich an Rangers of the New Republic und so weiter.
Lando.
Naja, das hat ja noch Chancen hier als Film ein zweites Leben, wollte ich schon sagen, ein erstes Leben überhaupt mal zu bekommen. Aber der Acolyte war von Anfang an irgendwie so diese eine Serie, dieses eine Star Wars Projekt, was sich gewagt hat, irgendwie aus dem Rahmen der Skywalker-Saga rauszubewegen. Ich meine, wir hatten es damals noch nicht gesehen, aber das, was irgendwie so versprochen wurde, war 100 Jahre eben vor Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Wir sehen eine Star Wars-Ära, die wir zu dem Zeitpunkt wirklich noch nie gesehen hatten. Und zu dem Zeitpunkt war ja selbst diese Buchinitiative, dieses Project Luminous, also die Hohe Republik, so hat das damals angefangen. In verschiedenen Phasen wurde das dann ausgerollt in Romanen, in Young Adult Geschichten in Comics und so weiter. Das war ja damals alles noch nicht wirklich da, noch nicht wirklich greifbar und man stand nur irgendwie vor diesem großen Versprechen, Star Wars geht irgendwo hin, wo es noch nie davor war, und das fand ich wirklich sehr aufregend damals.
Genau, also falls bei euch der Hype jetzt noch nicht angekommen ist und ihr auch zu den Casual Star Wars Fans gehört, die vielleicht noch nicht jetzt groß schreien, boah, The Acolyte, das muss ich unbedingt sehen, dafür gibt's jetzt unseren Ersteindruck heute, wo wir euch verraten, ob sich The Acolyte denn auch lohnt oder nicht. Immer ein bisschen schwierig, so ein vorzeitiges Fazit nach einer Teilstaffel. Also gerade bei Disney Plus Serien haben wir auch schon uns in die Nesseln gesetzt, glaube
An was denkst du gerade?
Also, dass Secret Wars noch schlechter wird nach 2 Folgen, das konnte ja keiner. Secret Invasion war das nicht, Secret. Ja. Secret Invasion. Aber zum Glück, wir haben schon 4 Folgen vorab gucken dürfen. Also haben wir schon ein bisschen mehr Einblick in die Serie. Genau, und verraten euch dann heute, ob das eine der besseren Serien, Star Wars Serien vielleicht ist und was sie anders macht als andere Star Wars Serien. Genau, und weil The Acolyte so einige Überraschungen und Twists auf Lager hat, du hast es eben schon so angekündigt, so dieses Geheimnisvolle, was dieses Projekt umgibt, haben wir das Ganze in einen spoilerfreien Teil und einen Spoilerteil aufgeteilt. Deswegen geben wir euch gleich erstmal einen kurzen spoilerfreien Eindruck. Worum geht's? Lohnt sich das? Und dann gehen wir nochmal im Anschluss im Spoilerteil en Detail in die ganz tollen oder vielleicht auch nicht so tollen Sachen, die Elemente von The Acolyte. Genau, und bevor wir jetzt loslegen, gibt's hier erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, zum Einstieg, Matthias. Die Frage aller Fragen. Wärst du eher ein Jedi oder ein Sith?
Ah, du hast uns ja schon hier mit der Regel der 2 eingeführt. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Die Regel der 2 stammt ja eher aus der Sith-Ecke im Star-Wars-Universum und besagt, dass es nur einen Schüler und einen Meister geben darf. Würde mich übrigens interessieren, wer von uns Schüler und Meister ist. Aber beantworte es lieber nicht.
Ich sitze hier an der Tastatur, ja, ich bin der Meister.
Ja, das habe ich befürchtet. Am längeren Hebel, aber dann weißt du auch, dass es so laufen wird, dass ich dich irgendwann verraten werde und dich vermutlich kaltblütig irgendwie mit dem Dolch in den Rücken ermorden werde. Aber oh Gott, nein, bitte lass es nicht so weit kommen. Ich glaube, ich bin schon Hardcore-Jedi-Seite. Also,
und glaubst du, dass The Acolyte etwas an dieser Wahl ändern könnte? Das finde ich nämlich
vielleicht
eine spannende Frage. Wenn
vielleicht
man
ja, kommt. Also weil The Acolyte ist ja in der Grundkonzeption irgendwie eine Serie, die nicht mehr nur das Gute und das Böse sehen will, sondern sich vor allem für die ganzen vielen Schatten dazwischen interessiert. Und da erinnert The Acolyte vielleicht auf den ersten Blick auch an so eine Serie wie Andor, die vor 2 Jahren kam und gesagt hat, okay, es gibt nicht nur das Imperium und es gibt nicht nur die Rebellion, sondern schaut mal selbst her, was in dieser Rebellion alles falsch läuft. Das ist auch eine Allianz von verschiedenen Parteien, die sich zusammengeschlossen haben und verschiedene Motive verfolgen. Und genauso kann man rüber beim Imperium schauen und verschiedene Grade an Hardlinern ausmachen. Und ich glaube, dass im besten Fall die Acolyte am Ende von dieser ersten Staffel das, was Andor irgendwie so für diese politische Dimension geschaffen hat, dass das die Acolyte irgendwie für die Jedi, für die Sith und für das Verständnis von der Macht oder so weiter hinkriegen kann. Und das, also ich glaube nicht, dass mich der Acolyte komplett umstimmt, dass ich sage, nein, die Sith sind eigentlich die komplett missverstandenen Figuren im Star-Wars-Universum und wir sollten den Kanon oder die Skywalker-Saga jetzt immer von der anderen Seite denken. Genau genommen haben wir ja schon immer beide Seiten drin. Wir lernen Anakin als jungen, unschuldigen Jungen irgendwie kennen, der gar nicht versteht, warum so viel Übles in der Galaxis passiert. Warum kommt nicht einfach jemand, um den Leuten zu helfen? Und am Ende ist er ich meine, ganz am Ende ist er.
Meinst du, Darth Sidious war missverstanden?
Oh ja. Und vor allem
der gute Onkel, der den Anakin was Gutes tun wollte.
Weißt du, wer missverstanden war? Darth Plagueis.
Ob der noch in dieser Serie vorkommt, da können wir nachher noch drüber spekulieren.
Können wir spekulieren, ja.
Nein. Vielleicht fangen wir erstmal mit den harten Fakten an.
Ja.
Acolyte. Das ist die 6. Star Wars Live-Action-Serie nach The Mandalorian.
Book of Boba Fett.
Das Buch von Boba Fett.
Das Buch.
Ja.
Hast du die Hardcover-Version oder hast du
Ich habe die Bibliotheksausgabe. was haben wir noch? Endor, Ahsoka.
Obi-Wan
Kenobi.
6 Stück. Geil.
Und jetzt kommt die 6. Genau. Wer steckt denn hinter der Serie? Du hast, glaube ich, schon vorhin einmal erwähnt, das ist Leslie Headland, die unter anderem auch Mitschöpferin der Netflix-Serie Matroschka, eine meiner Lieblings-Netflix-Serien. Sollte man es auch nochmal erwähnen, weil wir uns gerade frisch im Pride Month befinden. Es ist auch die erste queere Schöpferin einer Star Wars Serie oder Live-Action-Serie. Also ein sehr queeres Projekt generell, weil wir haben auch 3 offen queere Darstellende im Hauptcast, was sehr spannend ist. Die Serie selbst hat auch queere Figuren. Keine Spoiler, keine Angst. Das ist schon mal sehr schön. Aber was die Serie natürlich vor allem von allen bisherigen Star Wars Serien abhebt, da hattest du schon einen kleinen Einblick gegeben, ist die Zeitspanne, wo das Ganze denn spielt. Willst du das nochmal kurz zusammenfassen?
Genau.
Wo wir uns befinden?
Also eigentlich ist es super einfach. Nehmt einfach Star Wars Episode 1. Das ist vermutlich einer der Filme, den die meisten Menschen gesehen haben. Geht 100 Jahre in der Vergangenheit zurück. Und dann sind wir ungefähr in der Zeit, wo die Acolyte spielt. Wenn ihr es ein bisschen ausführlich haben wollt, dann lässt sich eigentlich diese riesengroße Star Wars Kanon Geschichte in verschiedene Phasen unterteilen. Und meistens befinden wir uns eben in der Phase, wo der Niedergang der Jedi erzählt wird, der Aufstieg des Imperiums, das Zeitalter der Rebellion. Und dann später sind wir im Zeitalter des Widerstands bei der Sequel-Trilogie hier Rey, Kylo Ren und so weiter. Und die Phase, die eben vor dem Niedergang der Jedi kommt, ist die High Republic, also die Hohe Republik. Die geht ein paar hundert Jahre in der Vergangenheit zurück und beschreibt so im Endeffekt eine Ära, in der, ich will nicht sagen, einfach nur Frieden herrschte, aber vermutlich schon die friedlichste Zeit in Star Wars, die wir bisher kennengelernt haben.
Um mal bei den Sith zu bleiben, Friede ist eine Lüge.
Genau, also eigentlich sind wir in der Hohen Republik und die Demokratie, sie blüht. Man soll es kaum glauben im Star Wars-Universum. Und die Jedi sind auf dem Höhepunkt der Macht, sind da draußen unterwegs, tragen die frohe Botschaft des Friedens, die verschiedenen...
Sind eigentlich eher schon so eine Space-Polizei eigentlich.
Ja, gell? Also ich merke es auch, wenn man das so erzählt, man kann das irgendwie immer so strahlend irgendwie rüberbringen, aber auf der anderen Seite hat es auch so einen missionarischen Charakter irgendwie oder auch irgendwas schon, Die sind halt auch Wächter und Hüter und alle Menschen mit so einer Autorität, die hüten und wachen, machen ja auch was. Und in der Acolyte fällt am Anfang auch ein sehr interessanter Satz irgendwie, wenn ein Jedi sein Lichtschwert zieht, ist er bereit zu töten. Und das ist, weiß nicht, das war so ein richtiger Gänsehaut-Moment für mich, weil ich auf einmal dachte, boah, ich habe eigentlich immer, wenn Jedi ein Lichtschwert gezogen hat, habe ich erstmal Gänsehaut und dann kommt irgendeine coole Action-Szene und dann denkt man irgendwie an so Leute wie Qui-Gon Jinn oder so und um Gottes Willen, der zieht ja nicht sein Lichtschwert, um zu töten, sondern erstmal, um sich zu verteidigen. Aber ja, die Konsequenz letzten Endes ist ja vermutlich, dass er in dem Kampf irgendjemanden töten wird und da... Das ist vielleicht schon so ein kleiner Hint, wo der Acolyte sagt, ja, vielleicht sind Jedi auch nicht so strahlend, wie wir sie bisher dargestellt haben. Und ganz ehrlich, wenn man irgendwie die Prequel-Trilogie einigermaßen aufmerksam verfolgt hat, hat man auch mitgekriegt, dass im Jedi-Orden einige abgefuckte Sachen abgehen, die...
Wer erinnert sich nicht an den ehrbaren Jedi? Count Dooku.
Also ehrlich gesagt mag ich das sehr, dass die Jedi so eine Institution sind, die eigentlich extrem streitbar ist und dass die ganzen Dogmen und so weiter, die ganzen Regeln, die sie aufstellen, dass die oder mehr oder weniger auch zum eigenen Niedergang beigetragen haben. Aber Punkt sind wir lange vor dem Niedergang und erleben halt eine sehr strahlende Galaxis, was man dann auch an so Sachen merkt wie die Jedi-Roben sehen sehr hell in ihrer Farbgebung aus und nicht unbedingt diese. Diese braunen Kutten.
Nicht braun, jetzt alles beige.
Genau, oder der Jedi-Tempel selbst ragt noch über Coruscant hinaus. Die Wolkenkratzer sind noch nicht so hoch.
Im Flachland von Coruscant.
gewachsen. Ja, es sind alles so kleine Details. Ich habe ja tatsächlich hier mit Leslie Headland ein Interview geführt und da hat sie auch verraten, dass sie eigentlich den Jedi-Tempel noch viel weiter irgendwie wie so ein Schloss irgendwie in den Himmel ragen lassen wollte, aber das durfte sie dann scheinbar nicht aus Designgründen oder sogar aus irgendwie inneruniversumskanonischen Gründen. Ich weiß nicht mehr genau, was
sie das muss sie erstmal mit der Städteplanung von Coruscant besprechen.
Genau, oder? Es ist auch alles eine Bürokratie. Selbst in der Hohen Republik bleibt einem dieses Grauen nicht erspart.
Vielleicht sollen wir noch einmal kurz klären für die Casual-Fans, die da draußen sind. Was muss man denn vorab wissen?
Ach, eigentlich gar nichts.
Siehst du, das ist doch das Geile an dieser Serie. Man muss eigentlich nichts wissen.
Also wirklich, ich würde sagen, lasst euch davon nicht abschrecken, wenn ich jetzt sage, das spielt so und so viele Jahre davor oder irgendwie so. Eigentlich ist der Acolyte die perfekte Einladung für alle Menschen, die zu viel von Star Wars haben oder das Gefühl haben, in Star Wars...
Oh, jetzt muss ich Boba Fett gucken, um zu wissen, was mit Grogu passiert ist und so.
Also der Acolyte ist definitiv eine Serie, von der man tausend Dinge ableiten kann, die sich dann irgendwo im Star-Wars-Universum wiederfinden. Aber wenn ihr jetzt zum ersten Mal in Star-Wars einsteigen wollt oder nach langer Zeit wieder in Star-Wars einsteigen wollt oder einfach nur neugierig seid, kann in Star-Wars auch was anderes außer Skywalker, dann würde ich sagen, ist jetzt am 5. Juni der perfekte Tag, einfach um mal zu gucken, was da los ist. Weil wir sind eben so früh in diesem Universum, ganz am Anfang von einer völlig neuen Geschichte, dass man sich jetzt einfach mitreißen lassen kann. Und natürlich schadet es nicht, wenn man ungefähr ein Gefühl hat für, was sind Jedis, was sind Sith, was ist die Macht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es viele geschickte Dialoge gibt, die einen nochmal so abholen und irgendwie auf den neuesten Stand bringen, wer steht und wo. Und wer nicht? Und ich meine, wenn ihr tief eintauchen wollt, dann könnt ihr das natürlich durch all die High Republic Romane und Bücher tun, die seit 2020 veröffentlicht werden. Und es sind wirklich sehr, sehr, sehr viele. Ich bin selbst irgendwann ausgestiegen, weil ich einfach A, lesefaul bin und B, erschlagen wurde von der Masse an Geschichten. Aber theoretisch, ich habe gerade...
Und man muss sie ja auch nicht gelesen haben, weil die spielen ja auch nochmal die 100, 200 Jahre davor.
Genau, genau.
Weil es ist eine sehr weite Spanne, die High Republic.
Theoretisch würde ich sogar sagen, könnte man sagen, der Acolyte ist das Star Wars-Projekt, in das man am meisten Zeit investieren schon vorab kann, bevor man es überhaupt geschaut hat, eben dadurch, dass es schon dieses riesige Lesestoff-Universum gibt.
Ja. Aber halt nicht muss. Also es sind jetzt keine großen Querverbindungen zu anderen Filmen und Serien. Noch nicht zumindest.
Ja. Es ist, glaube ich, eher auch für, oder was ich auch feststellen musste als jemand, der mit Star Wars mit den Filmen aufgewachsen ist, musste ich irgendwann feststellen, okay, es gibt Leute, die sind zu Star Wars gekommen eben durch The Clone Wars oder so, diese Animationsserie, oder es gibt Leute, die sind durch Bücher gekommen, und ich glaube auch, dass die High Republic ein schöner Einstiegspunkt für viele Menschen geworden ist, die auch noch nie was mit Star Wars zu tun hatten und da auch ein ganz anderes Bild irgendwie von Star Wars kennengelernt haben, oder was mich komplett verblüfft hat, als ich den ersten großen High Republic Roman gelesen habe, Das Licht der Jedi hieß der kam damals 2020 raus, und da wird auch viel so über die Existenz der Jedi und das Sein und das Wesen der Macht oder so weiter nachgedacht, und ein großes, wunderschönes Motiv, was da einfach drin ist, ist, dass die Macht einfach als großer Song, als großes Lied begriffen wird, was alle Jedi gleichzeitig irgendwie im ganzen Universum verteilt hören können, und da dachte ich mir, boah, wir haben, keine Ahnung, 40 Jahre Star Wars und so viele verschiedene Interpretationsszenen schon gesehen, wo jemand versucht hat, die Macht zu erklären, die Macht ist da und das und das und das und das, und dann kommt auf einmal dieses Buch daher. Und also ein Buch kann dir ja nicht mal wirklich die Musik zum, du hörst sie nicht, aber du liest darüber und hast trotzdem auf einmal so einen völlig neuen Einstieg in irgendwas, was so vertraut ist, und das fand ich richtig stark.
Vielleicht wollen wir mal, jetzt haben wir so viel drumherum gesprochen, einmal kurz sagen, worum geht es in der Serie denn überhaupt? Möglichst spoilerfrei. Da können wir es dann nämlich kurz halten, glaube ich.
Ich halte es ganz kurz. Wir haben einen Jedi-Meister, der feststellen muss, dass ein anderer Jedi-Meister kaltblütig ermordet wurde. Und daraufhin begibt er sich auf Spurensuche, um herauszufinden, was ist denn da los, weil der Verdacht sehr klar formuliert wird, dass einer seiner ehemaligen Padawane eventuell diesen Mord begangen hat. Und da wir uns in einer Serie befinden, ist es nicht der letzte
CSI Coruscant. Ja. Oder ist es NCIS Coruscant?
Ich weiß es nicht, aber es ist schon sehr in der Struktur angelehnt an das, was man aus ganz vielen Krimiserien kennt irgendwie. Eine grausame Sache passiert, ein Ermittlerteam begibt sich auf die Suche nach Hinweisen, und ja.
Ich glaube, das passt auch ganz gut so zu unserem erstmal spoilerfreien Fazit, ob sich die Serie lohnt. Ich will mal anfangen damit. Es ist natürlich, die Serie macht was komplett Neues, so was in Star Wars eher untypisch ist, und das ist halt dieses Genre-Spiel, dass das so ein Mystery-Thriller mit Krimi-Vibes ist. Also es gibt eine Szene, an die ich mich erinnere, wo die Jedi über einem Leichnam hocken und sagen, es gab keine Anzeichen eines Kampfes. Es gibt keine Anzeichen eines Kampfes. Also das ist doch echt das Einmaleins der Krimiserien. Nur, dass es hier halt Jedi sind, die ermitteln. Das finde ich halt einen sehr, sehr spannenden Blick.
Ja, also ehrlich gesagt, ich bin nicht der größte Krimi-Fan oder so. am Anfang war ich sehr skeptisch und es hat mich abgeschreckt, aber nachdem ich letztes Jahr Ahsoka gesehen habe und das eine Serie ist, die nur von Mythologie irgendwie angetrieben wurde, wo es nur darum ging, irgendwie so ganz tiefe Star Wars-Punkte zu erreichen, fand ich es jetzt sehr entspannt, bei der Acolyte einfach eine Serie zu gehen, die angetrieben wird von jemand wird getötet. Und das ist sowas Universelles, irgendwie, was in jeder Geschichte irgendwie passieren kann, nicht nur in Star Wars oder so. Und ich glaube, dass Ahsoka da sehr gefangen war, sehr im Stillstand sich befand und dass der Acolyte einfach irgendwie den Schritt zurückgetreten ist und überlegt hat, Moment, was sind denn überhaupt Dinge, die eine Geschichte antreiben können, Elemente und was ist, wenn es nicht einfach dieser geheimnisvolle, rätselhafte Mord ist, der uns hier Sorgen bereitet und jetzt schicken wir die Jedi los, um das aufzuklären und ich glaube, das macht den Einstieg wirklich so leicht und bringt die Serie auch jetzt in diesen 4 Folgen, die wir schon vorab sehen durften, 2 davon sogar im Kino, was ungefähr das erste neue Star Wars seit 5 Jahren war, hallo, oh mein Gott, ja, weiß nicht, das bringt die Serie irgendwie gut vorwärts. Es hat einen Rhythmus und das gefällt mir.
Und ich mag diesen Mystery-Aspekt der Serie sehr gerne. Ich liebe ja so Mystery-Box-Geschichten und Theorien aufstellen und Hinweise analysieren. Da kann man sich, glaube ich, sehr verlieren.
Wer hätte gedacht, dass wir dieses Jahr 2 True-Detective-Staffeln bekommen?
Und hat sehr viel Spaß gemacht. Also nach Folge 4 sind alle meine Theorien vom Anfang schon wieder aus dem Fenster geflogen. Deswegen, das ändert sich das mit jeder Folge komplett neu. Das macht sie halt auch so unberechenbar. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Punkt bei der Serie, dass man, also jetzt selbst nach der Hälfte der Serie, weiß ich immer noch nicht so ganz, worauf das alles hinausläuft. Dass du eigentlich nicht weißt, also hinter jeder Ecke könnte ein Twist lauern, dass diese Geschichte in so eine komplett neue Richtung lenken könnte.
Leslie Headland, also die Showrunnerin, Schöpferin, hat ja diverse Sachen so als Referenz genannt am Anfang. Da hat Kill Bill und Frozen natürlich irgendwie, also die Eiskönigin der Disney-Animation.
Genau.
Das hat für Aufsehen gesorgt, aber ich will ganz kurz über einen anderen Film reden, nämlich Rashomon ist da ja auch gefallen. Und das ist auch von Akira Kurosawa, der ist natürlich für Star Wars sehr wichtig, weil hier diverse Filme von ihm auch schon George Lucas inspiriert haben, unter anderem Die letzte Festung, natürlich ganz wichtig für Episode 4. Aber der Rashomon ist interessant, weil der aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird und jedes Mal echt die gleiche Geschichte dann doch ein bisschen anders wirkt und mit anderen Charaktermotivationen. Und jetzt nur von den 4 Folgen, die wir geschaut haben, wo man ja auch schon streiten kann, Moment, wer ist denn hier überhaupt die Hauptfigur, der wir folgen? Ist das eventuell der Jedi-Meister? Ist das eventuell der Padawan? Sind wir auf der Seite der Guten oder der Mörder oder wo auch immer?
Vielleicht sind die nächsten 4 Folgen auch einfach die gleichen.
Ja, genau. Also ich könnte es mir tatsächlich vorstellen. Und irgendwie kriegt das die Serie sehr geschickt hin, Hintergründe nach und nach auszupacken. Und das, obwohl du schon ganz am Anfang denkst, Figur X wird eingeführt mit dem Satz und du war, ah ja, stimmt, das ist so ein Typ. Und dann kommt Figur Y dazu mit dem Satz. Und in jeder Folge kriegt irgendwie eine dieser Figuren nochmal so eine Info mehr. Nee, aber die war damals da. Und nee, die hat damals das gemacht. Nee, und die hat eine Beziehung zu dem gehabt. Und das baut sich jetzt in 4 Folgen schon so gut auf, dass es ja irgendwie einfach so eine gewisse, oder es bringt einen selbst in das Dilemma hinein. Am Anfang dachtest du, du kannst diese ganze Mordserie noch nachvollziehen, aber jetzt bist du schon irgendwie so Making a Murderer Episode 7 und oh mein Gott, wie sind wir überhaupt so weit gekommen? Wie kann das denn so sein? Ja, aber
es fühlt sich auch immer also sehr oft an, als würde man nie das gesamte Bild sehen.
Ja, genau.
Immer nur so einen kleinen ausgewählten Ausschnitt der Ereignisse und das ist total spannend, weil du immer denkst, da ist doch noch mehr, da steckt noch mehr dahinter, das weiß ich ganz genau, aber ich kann es nicht so ganz greifen. Das sagt auch eine der Jedi-Figuren einmal, dass da eine große Verschwörung wahrscheinlich am Werk ist, die aber noch keiner sehen kann. Und man weiß noch gar nicht, die Jedi wissen auch nicht so, was ist das Ziel dieser ganzen Verschwörung, die hier vielleicht vonstatten geht.
Und ich finde das eigentlich ziemlich clever. Also so dieses Auspacken von dem Geschenk, die Acolyte, macht Leslie Headland sehr geschickt. Also so, sie reißt nicht einfach die Folie auf und dann sieht man sofort das ganze Bild, sondern, weiß nicht, sie macht das genüsslich irgendwie, dass du Lust hast, reinzukommen. Und dieses, okay, vordergründig geht's halt um diesen einen konkreten Mordfall in CSI Acolyte, aber das Große, was ja erzählt wird, und das wissen wir ja schon, weil wir alle die Prequel-Trilogie und so weiter gesehen haben, ist ja, dass das Grauen, was zum Vorschein kommt, mehr oder weniger die Sith und der Untergang der Jedi ist und so weiter. Und da ist die Serie dann doch wieder sehr im Einklang irgendwie mit der größeren Star-Wars-Geschichte, die einfach im Hintergrund stattfindet. Und das finde ich irgendwie toll, dass du auf den zweiten zwei Ebenen dich bewegen kannst. Einmal auf dieser mikroskopisch kleinen Ebene mit eben ein Jedi-Meister versucht, seine Vergangenheit oder was auch immer nochmal aufzurollen und das andere, was passiert, ist die große Geschichte und das zeichnet ja auch sowas wie Andor aus. Du hast diese eine Figur, die verstehen muss, was es bedeutet, gegen jemanden zu rebellieren, was es bedeutet, eine politische Position zu beziehen und dann hast du diese große Geschichte, die dir halt einfach den Untergang der Galaxis erzählt.
Also für ein vorläufiges Kurzfazit zwischendrin. Hört sich das jetzt schon an, als würde sich die Serie lohnen?
Ich würde ganz vorsichtig sagen, ja.
Also vor allem, wenn ihr halt jetzt so die ganzen, wenn man sich die letzten Serien von Star Wars anschaut, wie Ahsoka oder Andor oder auch Boba Fett, das sind immer Sachen, die sehr in den Kontext, in den Kanon, in einen etablierten Kanon sich einfügen. Und da, finde ich, macht diese Serie es so sehr befreit, dass sie, dass du die Figuren überhaupt nicht kennst, die dort auftauchen. Mit denen könnte alles passieren, jeden Moment. Und du weißt nicht, natürlich wissen wir, was 100 Jahre später passiert, aber trotzdem unmittelbar weiß man nicht, worauf diese Geschichte hinausläuft und steckt voller Überraschung. Und das macht schon sehr viel Spaß, finde ich.
Ja, sowas Unverbindliches hat Star Wars auf einmal, was Star Wars sonst eher nicht hat.
Und wir haben coole Martial Arts Kämpfe. Zwar nur zwei in den ersten vier Folgen, aber die sind auch ganz cool. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt etwas tiefer ein, dass wir auch mal wirklich Tacheles reden können. Worum geht's denn jetzt überhaupt? Deswegen nochmal Achtung, jetzt kommen Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Jetzt können wir auch mal über die eigentliche Hauptfigur gleich reden der Serie. Vielleicht fangen wir das mal damit an mit diesem schönen Vergleich, den du gebracht hast, dass Leslie Headland die Serie mal gepitcht hat als Kill Bill meets Frozen. Der Kill Bill Teil, der lässt sich ja recht gut erklären. Es geht um eine Figur, die eine Kill-List hat, die Beatrix Kiddo, die sie abarbeitet und auf einem Rachepfad sich befindet. Und der Frozen Teil dreht sich natürlich um
Anna und Elsa.
Und wer ist Anna und wer ist Elsa?
Zwei Schwestern, nämlich Osha und May, beide gespielt von Amandla Sternberg. Das ist vielleicht schon der erste große Twist der Serie, der schon immer so ein bisschen durchs Marketing durchgeblitzt ist.
Also warum ist sie zweimal auf dem Poster?
Genau, da sieht man einmal den Kopf zur linken und einmal zur rechten Seite gewandt. Die Trailer, ich habe mir das auch nochmal angeschaut, sind natürlich alle irgendwie so geschnitten, dass nicht wirklich klar ist, dass das zwei verschiedene Figuren sind, sondern eher so dir den Verdacht nahelegt mit, okay, wir haben hier eine klassische junge Star-Wars-Heldin, die vielleicht auf die böse Seite der Macht gezogen wird und deswegen ändert sich auf einmal ihre Aura und sie trägt dunkle, düstere Outfits und hat diesen grimmigen Blick aufgesetzt. Aber oh, Moment, war das nicht Amanda Sternberg gerade aus, ist das nicht Rue aus The Hunger Games? Die könnte doch nie einer Fliege was zuleide tun. Und oh, Moment, ein rotes Lichtschwert, hat sie das gerade etwa entzündet oder ist das nicht mal jemand ganz anderes? Also viel so in diesen Mystery-Faktor hineingespielt und das hat auch irgendwie Spaß gemacht. Also Acolyte schon bevor man es schaut, irgendwie so Stück für Stück auszupacken. Aber jetzt, wo wir vier Folgen gesehen haben, kann man definitiv sagen, es sind zwei Figuren, die sich auf zwei sehr unterschiedlichen Seiten...
Ich war während der ersten Folge komplett davon überzeugt, dass das Ganze so einen Fight Club-Twist am Ende hat und es doch nur eine Schwester ist, die eine gespaltene Persönlichkeit hat. Aber es funktioniert leider nicht.
Ja, aber... Es sind schon so Momente drin, finde ich, wo man das hätte argumentieren können.
Spielt aber, damit ja. ein bisschen.
Aber je länger die Serie geht, desto klarer wird es eigentlich, dass es definitiv zwei Personen sind, die man voneinander trennen kann, trotzdem in einen Frame zusammenführen kann. Genau.
Würdest du sagen, May ist Elsa? Also die missverstandene
ja,
Bösewichtin.
Ich muss gerade überlegen, wer ist jetzt, wer? Anna ist die
Die hat ja gar keine Macht. Das passt ja nicht so ganz zu Osha. Aber zumindest Elsa ist ja schon eine Figur, die sehr viel Macht besitzt. Aber dann dadurch, dass sie viel Macht hat, wird sie als Bösewichtin in Anführungszeichen angesehen als Bedrohung.
Die Sache ist, dass Frozen, so wie ich den in Erinnerung habe, eigentlich doch immer ziemlich gerade war, was die Aussicht auf, wird Elsa wirklich eine Bösewichtin oder so? Also ich habe Frozen nie geschaut und dachte, oh Gott, sie verwandelt sich jetzt in Cruella de Vil oder so. Wobei, da wissen wir ja auch seit dem Prequel, dass das ein bisschen komplizierter ist, als es uns der 101 Dalmatiner-Film am Anfang glauben ließ. Aber bei Frozen ist das früher oder später eine Versöhnung zwischen den beiden Schwestern passieren.
Ich glaube, das ist eher der Vergleich, dass es diese Schwestern, dieser emotionale Hook einfach nur ist.
Also ich glaube, dass der Acolyte sich mehr reinlehnt in, guck mal, die sind so gegensätzlich aufgebaut und kommen ja erstmal gar nicht zusammen. Und eigentlich müssen wir ja auch erstmal rausfinden, A, existieren beide Schwestern möglich?
Existieren sie
und
überhaupt?
B, was hat sie denn auseinandergetragen? Weil das ist ja ein Teil von dem, was wir zuvor in dem Teil beschrieben haben, dass vieles von dieser Geheimniskrämerei, die sich um der Acolyte dreht, geht ja darum, was ist zwischen den beiden vorgefallen? Warum haben die sich getrennt? Warum stehen die jetzt auf verschiedenen Lagern? Warum haben die seit Jahren nicht gesprochen? Und warum glauben jetzt alle, dass Osha, also die Gute, in Anführungsstrichen, warum glauben alle, dass sie die Mörderin ist?
Jedes Mal, wenn irgendein Zeuge reingerufen wird, sie war's! Dann zeigen die immer auf Osha, sie war's.
Ich muss aber auch sagen, es ist verblüffend, dass beide Schwestern ziemlich den gleichen Look beibehalten haben nach all der Zeit.
Die eine hat längere Haare, die andere kürzere.
Ja, aber ansonsten sehen sie sich immer noch verblüffend zum Verwechseln ähnlich.
Sind zu unterscheiden an einer Markierung auf der Stirn.
Stimmt, ja. Das erfahren wir auch, woher das kommt.
Was übrigens ganz witzig war, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber wir erfahren natürlich auch so was, was passierte 16 Jahre vorher, das ist ja so diese große Antriebsfeder, dass dort irgendwas passiert ist, was die Schwestern auseinandertrieb, wo diese vier Jedi, die auf einer Killlist stehen, mit involviert waren. Und da lernen wir mehr über die Kindheit von diesen beiden Schwestern und das hat mich tatsächlich schon an Disney-Prinzessin erinnert. Weil das so eine sehr bekannte Thematik von Disney-Filmen aufgreift, dass du hast diese zwei Schwestern und die eine, die ist ganz zufrieden mit ihrem Leben, wo sie ist und die andere strebt nach mehr. Sie möchte wissen, was ist außerhalb der Mauern von meiner Heimat und das ist so, Moana ist das so, die möchte nach draußen und die Welt erforschen gern.
Ich bin auch, also am Anfang, als hier Kill Bill und Frozen zum ersten Mal als Vergleich genannt wurden, dachte ich, ja, es ist wieder so eine Stunt-Ankündigung irgendwie von, Moment, wie soll das denn zusammengehen? Auf der einen Seite dieser extrem blutige Quentin Tarantino-Film, auf der anderen Seite die Definition des modernen Disney-Animations-Märchens unserer Zeit. Aber je länger ich drüber nachdenke, es ist schon ein sehr überlegter Vergleich irgendwie und ich mag es, dass in der Acolyte so viele Gedanken drin stecken. Das ist nicht selbstverständlich.
Gibt es denn sonst noch welche von den wichtigen Charakteren, die dir so besonders im Gedächtnis geblieben sind? Gibt es da eine Figur, die du am spannendsten findest, die nicht May und Osha sind?
Ich meine, May und Osha sind schon die Standout-Figuren.
Beziehungsweise Mayho und Verosha, ihre vollen Namen.
Ja, also oder ich weiß nicht, ich glaube Star-Wars-Projekte haben es sich immer sehr leicht gemacht, so klar identifizierbare Protagonisten, Protagonistinnen auszuwählen. Aber ich glaube, wer hier ziemlich nah rankommt, ist Sol. Das ist ihr ehemaliger Meister, also der ehemalige Meister von Osha. Nicht von May, die hat von Anfang an ein sehr skeptisches Auge auf den Jedi-Orden geworfen, während Osha wollte unbedingt, die hat ihn als Kind das erste Mal gesehen und dann war ihr sofort klar, okay.
Schockverliebt, dachte, jetzt möchte ich Jedi werden.
Ja, oh, schockverliebt ist auch ein bisschen kritisch in einer Meister-Schülerin-Beziehung. Aber bei ihm finde ich das Interessante, dass er geht, glaube ich, so am ehesten in so eine Qui-Gon-Jinn-Richtung von die Besonnenheit, die er mitbringt, dass wie er über die Macht redet. Aber schon allein dadurch, wie er über die Macht redet, gibt es auch am Anfang eine interessante Szene, wo er sich so ein Hologramm anschaut von seiner ehemaligen Schülerin und dann von einer anderen Padawan so ein bisschen skeptisch hinterfragt wird, ist das denn so gut, wenn man irgendwie in dieser Vergangenheit versinkt, irgendwie dieser Nostalgie nachgibt? Und dann hat er, wie das jeder Jedi seit Mace Windu hat, immer so eine weise Antwort parat oder keine Ahnung, irgendwas, was, ich weiß nicht, wenn Yoda sowas sagt, dann stelle ich das nicht in Frage, aber wenn Sol hier das sagt, ehrlich gesagt kommt das nicht, also es kommt so 80% überzeugend drüber, aber 20% denke ich mir ist, weil seine Begründung ist, naja, man muss sich auch mit der Vergangenheit auseinandersetzen, damit die sich nicht wiederholt. Aber irgendwas gibt es da auch, wo ganz klar ist, nee, das ist nicht nur, dass er Revue passieren lassen will, sondern irgendwas hängt da auch noch.
Er ist emotional involviert.
Genau, also das, was später Anakin Skywalker sehr zum Verhängnis werden wird, ist bei ihm auch da. Und wo man irgendwie schon so merkt, die Regeln, die irgendwann mal von den ersten Jedi aufgestellt wurden, die funktionieren halt vorne und hinten nicht. Es ist ungefähr unmöglich, sich komplett in diesen Orden hinzugeben. Und das erinnert mich dann auch viel, so weiß nicht, ich habe vor ein paar Jahren einen ziemlich tollen Roman gelesen, wo es um die Beziehung zwischen dem jungen Obi-Wan Kenobi und Qui-Gon geht, der dann eben kurz vor den Ereignissen von Episode 1, also nicht 100 Jahre vor den Ereignissen, angesiedelt wird. Ich glaube, der heißt einfach Master and Apprentice, vermutlich einfach Meister und Schüler im Deutschen. Kam vor ein paar Jahren raus. Und der ist auch sehr gut darin, irgendwie ständig dieses Verhältnis zu ergründen, wie die Jedi zueinander stehen, gerade in diesen Schüler-Meister-Beziehungen, aber auch immer zu, was sagt uns die Macht in diesem Augenblick, was ist das Richtige, was man tun kann oder das Falsche oder was auch immer. Und natürlich ist das alles ein fiktives Universum mit einer erfundenen Größe, nämlich dieser Macht. Aber man kann da schon immer sehr viele interessante moralische Konflikte ableiten, weil eigentlich jeder Jedi sich sofort, sobald er auftritt und in irgendeine Situation geht, so zerrissen ist und zwischen, oh, eigentlich will ich das machen, aber eigentlich diktiert mir der Kodex das. Eigentlich will ich das machen und eigentlich das. Aber wäre das nicht das Richtige? Und ich finde, dass der Acolyte auch so definitiv eines von diesen Jedi-lastigen Projekten ist, die bei denen man das sofort merkt, halt dieser flehende Blick von Hayden Christensen ist für mich so eines der ultimativen Bilder der Prequel-Trilogie. Das hatte ja irgendwie die ersten drei Star Wars-Filme, also die Original-Trilogie, hatte das nie so sehr. Also ich meine, da war auch Konflikt in dem, was Luke für sich herausfinden muss, was das bedeutet, dass er da jetzt womöglich der letzte Jedi ist, der zurückgekehrt ist. Und auch die Sequels haben das irgendwie drinnen, dass Rey und gerade Kylo Ren, und da pulsiert ja auch ganz viel, aber es gibt irgendwie nichts, was dieses, ich bin ein Jedi und es ist eigentlich furchtbar, und dann schaut Hayden Christensen irgendwie so mit fast Tränen unterlaufenden Augen in die Kamera und hält es einfach nicht mehr aus, Teil von dieser bestialischen Coming-of-Age-Geschichte zu sein.
Glaubst du, das ist das, worauf Soul hinausläuft? Also man merkt so, zwischendrin schimmert das immer schon durch, dass er eigentlich total genervt ist von dem Jedi-Orden. Also zumindest von den Vorschriften und so. Er würde am liebsten diese ganzen Ermittlungen auf eigene Faust jetzt so durchziehen, wie er will. Und dann kommt immer Meisterin Venestra, die er so schön italienisch ausspricht im Original. Venestra. Die aber immer sagt, nein, die so ein bisschen die Kontrolle über das Ganze behalten will, und er möchte eigentlich so ein bisschen sich befreien von ihrem
Einfluss. Er sieht so ein bisschen der Mace Windu in der Situation, glaube ich, halt dieser mächtiges Mitglied im Jedi-Rat.
Ihr Lichtschwert hat auch lila Farbe. Ne?
Ja, oh mein Gott, ja, stimmt. Und das ist eine Peitsche. was wollte ich eigentlich sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass er am Ende einer der Figuren ist, die jahrelang irgendwie nach dem Kodex der Jedi gelebt haben und sich irgendwie damit arrangieren konnte, irgendwie für sich rausgefunden hat, das könnte Sinn ergeben, wenn ich es komplett durchziehe, aber dass er am Ende eine komplett gebrochene Figur ist, einfach in seinem Glauben an die Jedi, nicht unbedingt, dass er deswegen auf die böse Seite der Macht wechselt, wie das Anakin Skywalker getan hat, aber dass einfach irgendwie die Institution, in die er, weiß nicht, wie alt ist die Figur in dieser Serie, 40, 50?
Ich weiß nicht. Mindestens. Auf jeden Fall wurde er mit 4 rekrutiert, das sagt er.
Stimmt. Genau, also der im Endeffekt sein Leben den Jedi gegeben hat, dass der feststellen muss halt am Ende, das hat nicht funktioniert, das kann nicht funktionieren, das ist zu limitiert alles. Und da sehe ich eigentlich schon was sehr Tragisches, auch irgendwie das Casting hier. Lee Jung-jae, kennt ihr bestimmt aus... Jetzt habe ich es vergessen.
Squid Game, ja. Der Hauptdarsteller
ja,
aus Squid
der,
Game.
Der Hauptdarsteller aus Squid Game. Der hat auch ein sehr gutes Gesicht, um irgendwie so eine grausame Wahrheit, dass du das irgendwie in seinen Augen siehst, wie er das realisiert und so. Weil in den ersten 4 Folgen ist er noch einigermaßen in Kontrolle. Er ist zwar genervt so, oh Gott, jetzt müssen wir erst da mit dem Rat das besprechen. Und
der
jetzt,
genervte Detective.
Ja, der genervte Detective. Stell dir mal vor, irgendwie so eine True Detective-Staffel würde ständig irgendwie, müssen sie zurück irgendwie ins Polizeirevier und dann da nochmal.
Und Vanessa ist dann immer so der Captain, der die Regelvorschriften auspackt.
Und aber, also ich freue mich, und das ist vielleicht auch keine schöne Freude, aber ich glaube, es wird ein emotional schöner, starker Moment, wenn man eben sieht, dass sein Konflikt mit den Jedi über so formale Dinge hinausgehen, sondern dass er halt wirklich dass in ihm was gebrochen wird, wo er eigentlich lange Zeit dachte, wenn ich hart genug dran arbeite, dann komme ich da irgendwie vorwärts, aber am Ende muss er erkennen, scheiße.
Also mein Lieblings-Jedi ist Yord.
Ja, geil. Erzähl warum.
Gespielt von Charlie Barnett, der übrigens auch in Matroschka mitgespielt hat. Mhm. Der ist so der prototypische Jedi, so ein bisschen arrogant, so der sich so in dieser stolzen Rolle sieht. Ich bin ein Jedi, ich bin so geil, und er ist sehr regeltreu, und der ist einfach so ein bisschen dämlich dadurch. Und das finde ich halt immer, er ist so ein bisschen die Witzfigur an dem. Und ich finde ihn einfach sehr sympathisch, wenn er halbnackt aufgefunden wird, wie er gerade seine Robe bügelt.
Ja, eine schöne Anlehnung an den heißesten Star-Wars-Moment in The Last Jedi.
Das Bügeleisen oder der nackte Oberkörper?
Es ist beides ein zusammenfusionierter Moment in meinem Kopf, aber vermutlich eher Kylo Ren mit seinem ultrabreiten Oberkörper.
Nee, ich finde ihn sympathisch. Ich mag ihn. Genau, dann haben wir noch Jackie oder Jackie. Mhm,
Jackie.
Ich bin einfach Jackie. Gespielt von Daphne Keen, die ich erst gar nicht erkannt hatte. Die kleine Mutantin aus Logan oder Lyra Belacqua aus His Dark Materials hat sie auch die Hauptrolle gespielt in der Serie.
Stimmt.
Das die Neuverfilmung von Golden Compass.
Ja.
Auch interessant, sie ist die neue Padawan von Soul, die das auch sehr ernst nimmt, was sie tut. Deswegen hast du immer so auf der einen Seite so diese sehr ernsten Jedi und dann halt Soul, der so ein bisschen dazwischen steht, der das so ein bisschen lockerer nehmen möchte eigentlich. Dann haben wir natürlich auch noch Jedi, die wir nicht vergessen sollten. Meisterin Indara. Groß angekündigt. Matrix-Star Carrie Ann Moss, die ist mitten auf dem Poster. Das ist bestimmt die Hauptfigur der Serie. Oder Matthias?
Also ich muss schon sagen, als ich gelesen habe, dass Carrie Ann Moss in einer Star Wars-Serie mitspielt, die auch schon teilweise mit Martial-Arts-Szenen in Verbindung gebracht wurde, war ich sehr, sehr, sehr gehypt. Die Wahrheit ist, dass sie halt sehr wenig Screentime hat. Aber ich meine, prinzipiell kann man sich nicht beschweren, weil gleich ihre erste Szene halt doch bisher die Standout-Action-Szene der Serie ist. Ja. Nämlich eine große Kampfsequenz, die mich so ein bisschen an diesen einen Barfight in sowas wie Tiger and Dragon oder so erinnert.
Wenn sie das Geländer hoch
schwebt quasi fast. Auch schön irgendwie mit dem Licht gearbeitet, was irgendwie so durchfällt durch die ganze Holzvertäfelung und so, die da in dem Raum ist. Aber ja, leider nicht wirklich die Hauptdarstellerin. Es ist so ein bisschen so ein ähnlicher Realitätscheck gewesen wie, oh mein Gott, Mary Elizabeth Winstead spielt in Ahsoka mit und dann kommt ihre Hera ungefähr, weiß nicht, auch nur so alle paar Folgen vor und hat halt klar diesen einen starken Moment, wo sie hier auch wieder vor so einem Ausschuss reden kann, der voller Regeln und weiß nicht was ist, aber ja, da müssen Star Wars-Projekte ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, Endor hat mit Andy Serkis zwar alles richtig gemacht, da hat vermutlich kein Mensch damit gerechnet, aber.
Und ich weiß, du bist Wookiee-Fan, warst wahrscheinlich genauso enttäuscht, auch dass der Wookiee auch nicht so viel Screentime hat.
Ja, aber hey,
es gibt einige Charaktere, die nicht so viel Screentime haben, wie man gedacht hätte.
Da die Serie ja mit Rückblicken arbeitet, gibt es vielleicht später noch die eine oder andere Überraschung, kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch ein großes Ensemble. Also dafür, dass wir hier halt von 0 auf 100, keine Ahnung, wie viele neue Charaktere, 10 sind sehr locker, einfach kennenlernen.
Das sind ja so viele Charaktere auf dem Poster, die wir in den ersten zwei Folgen noch gar nicht gesehen haben, wie die Hexen
und
Kellnacker.
Jodie Turner-Smith spielt hier die Mutter von Osha und May.
Genau.
Ja.
Auch eine sehr coole Rolle. Wollen wir doch mal zu den Stärken der Serie kommen. Haben wir schon viel drüber gesprochen, aber jetzt natürlich noch mal ein bisschen detaillierter. Was natürlich auch auffällt, sind die Bezüge, so die thematischen Bezüge, auch visuellen Bezüge zur Prequel-Trilogie. Ich weiß, du bist großer Fan der Prequel-Trilogie.
Ja.
Das hat dich bestimmt sehr erfreut.
Es hat mich sehr erfreut. Auch, ich meine, ich habe vorhin schon dieses Detail erwähnt mit der Jedi-Tempel ragt noch weiter über Coruscant hinaus. Und das sieht man in so ein paar klassischen Establishing-Shots. Wo sind wir gerade? Coruscant, okay, hier habt ihr den Jedi-Tempel. Aber Moment, irgendwas ist anders. Okay, die Hochhäuser außenrum ragen nicht so weit in die Höhe, wie man das aus der Prequel-Trilogie gewohnt ist. Und das ist so ein kleines, beiläufiges Detail. Vielleicht fällt das vielen gar nicht auf. Aber ich mag das sehr, weil ich mich bei Star Wars auch immer sehr für weiß nicht, das ganze visuelle Dictionary von dem Ganzen, irgendwie diese Designsprache, die entwickelt wurde über wirklich jetzt Jahrzehnte hinweg und so gegensätzlich das irgendwie aussieht, wenn einer einfach zuerst da, wo es über so eine einzige dunkle Bedrohung sieht und dann meinetwegen The Empire Strikes Back oder so, könnte man denken, was das soll ein Universum sein, da führt doch nie im Leben eine rote Linie durch, aber wenn du dir irgendwie so diese einzelnen Stationen anschaust, wie sich Schiffe oder so verwandelt haben oder auch eben Planeten, finde ich das schon super, super spannend und das zeigt mir dann halt, wenn man sowas wie der Acolyte schaut, was vordergründig natürlich erstmal den Fokus auf die Detektivgeschichte legt, den Mystery Thriller, den Krimi-Plot, dann ein bisschen weitergeht und sich aus dem Fenster lehnt und sagt, hier sind Sith und hier sind Jedi. Aber dann gibt es eben noch diese visuelle Ebene, die auch mit drin ist und auch Teil der Geschichte erzählt, weil was bedeutet das denn, dass der Jedi-Tempel höher steht, ist natürlich, dass die Jedi noch hier auf der Höhe eben ihrer Macht sind, dass sie noch die Kontrolle haben, dass sie noch den Ausblick haben.
Und später haben sie keine Kontrolle mehr und sind überbaut.
Genau, und also so, und die Shots, die wir bisher in diesen ersten vier Episoden vom Jedi-Tempel gesehen haben, sind ja auch alle, die irgendwie so Coruscant in einem strahlenden Licht zeigen. Irgendwie hat man da das Gefühl, da ist dieser Glanz von dieser High Republic, der ist da definitiv vorhanden. Und dann weißt du natürlich im Kopf irgendwie, wohin das führen wird, nämlich zu diesen glühenden Bildern aus Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, wenn wirklich der Rauch aus dem Jedi-Tempel kommt und es fühlt sich so an, wie als geht der Planet direkt in einer der Glutwellen von Mustafar schon unter oder so. Also Mustafar, dieser Höllenplanet, wo sich später Obi-Wan und Anakin genau bekriegen. Ein letztes Mal oder nicht wirklich ein letztes Mal. Aber
also die Bezüge so zur Prequel-Trilogie sind eigentlich schon direkt von Anfang an klar, weil gleich in der zweiten Szene der Serie, die fängt exakt mit fast der gleichen Szene an wie Episode 1. Die zwei Jedi kommen auf ein Schiff der Handelsföderation und es sind wieder diese
Nemodianer,
die mit den französischen Akzenten.
Genau.
Das hat mich sehr gefreut, diese Verbindung, weil ich den auch gerade kurz vorher jetzt nochmal zum 25. Jubiläum gesehen hatte. Was ich noch gerne ansprechen möchte, ist dieser sehr interessante Blick auf Gut und Böse. Was du am Anfang auch schon gesagt hast, dass diese Serie so die Schattierung zwischen diesen beiden Fronten sehr beleuchtet. Ich finde das sehr interessant, so Jedi und was auch immer die böse Macht ist, ob es jetzt ein Sith ist oder nicht, dass es halt nicht so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung ist. Und das wird sehr, sehr schön dargestellt in Folge 3, wo wir quasi die Perspektive einer Fraktion einnehmen, die von den Jedi aus gesehen eigentlich so die dunkle Seite der Macht sind. Das sind Hexen, die die Macht auf ihre eigene Art und Weise benutzen und nicht so, wie es die Jedi gerne hätten. Wo für mich die Jedi wie so eine religiöse Sekte ein bisschen rüberkommen. Die schreiben vor, wie die Macht zu nutzen ist. Und da hat die Serie halt so thematisch, baut sie halt sowas auf, so dieses Konformität gegen Individualismus. Und die Jedi stehen so für die Institution, die Konformität und alles. Da draußen gibt's aber noch ganz andere Wesen, die die Macht anders nutzen als die Jedi. Und das ist der Individualismus, die Freiheit. Das finde ich einen sehr, sehr interessanten Blick auf dieses, wie wir die Jedi eigentlich und die Macht sehen oder kennen.
Es läuft ja auch dann auf diesen sehr dramatischen Moment hinaus, dass es eigentlich dieses, also wir befinden uns in dem Hexenzirkel und dann findet dieses große Aufnahmeritual statt, wo die doppelte Amandla Sternberg aufgenommen wird, beziehungsweise damals als Kind nicht von Amandla Sternberg gespielt, aber halt wo May und Osha aufgenommen werden sollen. Und May ist da dabei, Osha ist irgendwie skeptischer, will nicht so richtig, ist halt noch ein Kind, aber du merkst irgendwie, Kinder werden in irgendwas reingepresst von erwachsenen Figuren, egal ob das der Hexenzirkel ist oder ob das der Jedi-Orden ist oder keine Ahnung, wie es bei den Sith ist, da gibt es ja nur zwei. Nicht so viele Kinder, die leiden müssen, aber.
Und viele Akolyten.
Ja, wollte gerade sagen, wir sind ja hier in der Akolyten-Serie, also für Nachschub ist gesorgt. Nein, aber das finde ich ein sehr interessantes Motiv. Also einerseits das, was du gerade erklärt hast mit wie individuell darf man die Macht für sich beanspruchen, benutzen oder überhaupt interpretieren, verstehen, aber auch wie wird man hingeführt beziehungsweise reingezwängt und dann entbrennt ja richtig so ein Streit mit, eigentlich leben diese Hexen sehr friedlich, wir werden da irgendwie so in ihren Alltag eingeführt, die machen ihr Training, dass die Dorfgemeinschaft außenrum scheint sich auch damit arrangiert zu haben, abgefunden zu haben, dass das existiert, alles irgendwie fast schon wie in so einem idyllischen Fantasy-Film, wo wir
du
ganz kurz...
Du hattest es mit Willow verglichen, ne?
ja. Ich hatte Max irgendwie geschrieben, oh, sie haben aus Versehen die zweite Staffel von Willow veröffentlicht. Aber ich befürchte, die werden wir tatsächlich niemals sehen. Rest in peace. Aber zurück zu dem Hexenzirkel. Und dann kommen die Jedi, das so reinmarschiert. Und du hast auf einmal so ein unangenehmer Kontrollbesuch. Und dann stellen sich irgendwie die erwachsenen Hexen wie so eine Mauer auch vor die Kinder, versuchen die zu verstecken. Und ich dachte mir, ja, natürlich finden die. Das ist kein gutes Versteck. Aber es geht nicht darum, die aktiv richtig geschickt zu verstecken. Wenn die das hätten machen wollen, hätten die das bestimmt gemacht. Das ist alles eher eine symbolische Geste von, da stellen sich Menschen irgendwie dazwischen. Und trotzdem irgendwie sagt dieses eine Kind, nee, ich will eigentlich gerade weder dastehen, sondern mich interessiert das da drüben. Und dann weißt du, okay, später hat sie rausgefunden, nee, sie will auch nicht bei den Jedi stehen. Und
wer gibt den Jedi eigentlich das Recht überall in der Galaxis? Macht sensitive Kinder einfach, sich
zu schnappen. Genau, das ist ja unfassbar. Und ich meine, und das kannst du ja auch ummünzen auf, keine Ahnung, viele großen Religionen, die du in unserer Welt hast oder so, dass du da sehr jung in irgendwas hineingedrückt wirst, wo du, glaube ich, gar nicht rein willst, aber es findet einfach statt, weil es eine Institution ist, die uralt ist, weil es viele Leute gibt, die außenrum erwachsener sind als du und da das Sagen haben, dich reinziehen, sei das jetzt aus, weiß nicht, beruflichen, familiären, was auch immer, Gründen oder so. Und ich finde, da findet der Ecolite schon bisher eine der fast schon brutalsten Auseinandersetzungen statt, was es bedeutet, da hineingesogen zu werden, weil es irgendwie auch dieses Ultimative ist, was in dieser Galaxis existiert. Also ich meine, das andere Ultimative wäre, glaube ich, irgendwie ein Aufstieg im ISB in Endor oder so für Dedra und Co. Aber irgendwie existiert ja ein sehr romantisiertes Bild von den Jedis, von ihren Abenteuern, von den Dingen, die sie erleben, von dem Moment an eigentlich, wo Anakin den Qui-Gon anschaut in Episode 1 und irgendwie so, oh, seid ihr wirklich ein Jedi und ist das ein Lichtschwert und ich habe schon so viel gehört oder so, bis hin zu Rey, die dann später sagt, mein Gott, Han Solo, Millennium Falcon, Luke Skywalker, so, das sind irgendwie die Legenden, die ich gehört habe. Weiß gar nicht, ob die stimmen oder nicht, aber die waren ziemlich gut.
Die Hexen sehen das nicht so.
Ja, nee, überhaupt nicht.
Oh shit, jetzt kommen die Kindersnatcher wieder.
Ja, aber ich finde ehrlich gesagt beide Parteien sehr, sehr unangenehm. Also ich wollte in...
Vielleicht ist das auch mit diesem Rashomon-Ding eigentlich gemeint, dass die Serie halt einen anderen Blick mal zeigt.
Ja, ja.
Wie werden die Jedi eigentlich von der anderen Seite wahrgenommen? Und das finde ich halt sehr, sehr...
Und das ist halt spannend. Das Geile, wo die reinlaufen und halt wirklich bedrohlich wirken.
Mhm.
Also wo du... halt und dann wirklich, also ich kann es nicht genug betonen, dieser Satz am Anfang, der fällt mit, wenn ein Jedi ein Lichtschwert zieht, ist er bereit zu töten und die kommen da rein und klar stehen die erstmal in ihren Roben ziemlich ruhig da und bemühen Worte, anstatt dass sie sofort in so eine Angriffsposition gehen, aber irgendwo im Hinterkopf halt dieser Satz nach und du weißt, okay, wenn es jetzt hart auf hart kommt, dann wird das...
Es gibt ja diesen einen Moment, wo Saul sein Lichtschwert anfasst an der Seite und alle so... Und dann will er aber nur dem kleinen Mädchen das einmal in die Hand reichen. Aber erstmal alle, oh Gott, jetzt will er uns alle umbringen.
Ja, und ich meine, ehrlich gesagt, Star Wars hat wenig von diesen, keine Ahnung, Genozidgeschichten oder so bisher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da die Jedi auch das eine oder andere Massaker veranstaltet haben, was in den Archiven des Jedi-Ordens auf seltsame Art und Weise verschwunden ist, wie so mancher Planet, den Obi-Wan vermisst.
Dass du am Ende denkst, Sidious was right. Order 66.
Ja, nee, ich meine, Order 66 ist ja letzten Endes genau das, was dann wiederum den Jedi erfährt und ein unfassbar grausames Ereignis, was auch völlig zu Recht jetzt in 1000 Star Wars Geschichten aufgearbeitet wird, weil es einfach so traumatisierend war, dass noch viel darüber gesprochen werden muss aus verschiedenen Perspektiven, aber...
Jetzt lernen wir auch mal das Trauma der Sith kennen.
Ja, ich finde es gut, dass sich Star Wars weiterhin auf die große Stärke bezieht, nämlich Schmerz. Star Wars schauen heißt leiden. Und das meine ich im absolut Positiven. Nicht, weil die Geschichten irgendwie schlecht sind oder so, sondern weil das schon eigentlich unfassbar grausam ist. Also wenn ich überlege, dass eines der ersten Bilder, was sich bei Star Wars einbrennt, einfach hier diese verbrannten Skelette von Lukes Onkel und Tante auf Tatooine sind. Und das schaust du als Kind so und nimmst das halt hin und ja, Call to Adventure, er muss seine Heimat verlassen und nicht, oh mein Gott, was ist denn da gerade Grausames passiert? Oder auch irgendwie, wie oft ich Episode 2 geschaut habe und nicht näher über Anakins Tusken Raider Massaker nachgedacht habe. Es gibt ein sehr schönes Lego-Set, wo Anakin auf seinem Speederbike fährt irgendwie und dieses Lego-Gesicht halt von dem typisch grinsenden Anakin drauf ist. Und ich habe mir das, weiß nicht, vor ein paar Jahren bin ich da zufällig im Internet wieder drüber gestolpert und denk mir, das Lego-Set von einer der grausamsten Star Wars-Szenen zeigt Anakin, wie er da fröhlich, sein Lichtschwert schwingt und außenrum irgendwie die Tasten Raider stehen, die früher oder später von ihm getötet werden.
Hast du noch irgendwelche Punkte, die du gerne ansprechen möchtest bei den Stärken der Serie? Sonst können wir auch Schwächen.
Gibt's ja
da vielleicht Punkte, die noch nicht so rund sind in den ersten 4 Folgen?
Also ich würde noch ganz kurz eine Stärke oder eine Sache, die ich gern betonen würde, weil ich glaube, die fällt bisher komplett runter, wenn über diese Serie gesprochen wird, nämlich Michael Abels ist der Komponist von dem Ganzen. Mhm. Der ist bisher nicht der größte Name in Hollywood, hat aber schon ein paar richtig fantastische Soundtracks geschrieben, ist vor allem bekannt durch seine Zusammenarbeit mit John Peel. Das ist der Horrorregisseur, der hier uns Get Out geschenkt hat und Us, und bisher den besten Film von ihm, finde ich, ist Nope. Das war dieser Sci-Fi-Spielberg-eske, aber auch horrormäßige Film, der vor 2 Jahren, glaube ich, schon bei uns ins Kino kam. Und der wurde eben auch von Michael Abels komponiert und da schon sehr angelehnt an, weiß nicht, so die Ideen mit, weiß nicht, wie kann so ein ein moderner Science-Fiction-Film, vielleicht ein bisschen in der Tradition von Spielberg, von John Williams oder so, klingen, aber wie kann ich das auch gleichzeitig mit Western-Elementen oder so kombinieren? Und das ist einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks der letzten Jahre. Und das ist das, worauf ich mich am meisten freue, wenn ich jetzt nochmal tiefer irgendwie eintauche in The Acolyte und dann vielleicht auch hoffentlich das Soundtrack-Album losgelöst von der Serie veröffentlicht wird, dass man sich einfach nur in der Musik verlieren kann. Und weiß nicht, Musik und Star Wars ist immer so ein Riesenthema und eigentlich sind wir hier auch wieder in so einer Timeline, wo man sagen kann, die Musik könnte alles Mögliche machen, weil sie ist ja ziemlich losgelöst vom Rest der Skywalker-Sagen. Und trotzdem fand ich es sehr faszinierend, dass ich bei seinem Score sehr oft an diese Detective-Noir-Klänge aus Star Wars Episode 2 denken musste, wenn sich Obi-Wan da in seine eigene kleine Spurensuche eben nach Kamino, nach dem Klonkrieger-Planet begibt. Und ja, ich weiß nicht, das mochte ich sehr irgendwie in diesen ersten Episoden den Klang, den Abels da für der Acolyte geschafft hat. Und es ist eben auch ein sehr schöner Balanceakt zwischen, du hast das Typische, was du von John Williams in Star Wars kennst, aber es hat auch irgendwas Eigenes, irgendwas, das Geheimnis, glaube ich, was der Acolyte transportieren will, kommt auch in der Musik sehr schön rüber. Und ja, deswegen freue ich mich. Das ist wirklich so einer der absoluten Hypegründe. Du hast vorhin gesagt, der Acolyte fällt auf, weil es mit eines der queersten Star Wars Projekte ist, sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera, als auch was dann eben Figuren in der Serie angeht. Und ich finde, das kann man erweitern. Das ist insgesamt eines der am inspirierendsten, besetztesten Star Wars Projekte, die wir bekommen haben. Also so jedes Mal, wo so eine neue Casting-Meldung kam von, okay, Leslie Headland macht das, das ist ja auch nicht selbstverständlich irgendwie, dass ja jemand, der irgendwie so einen co-createden Netflix-Hit hat, irgendwie so die Schlüssel zu einer völlig neuen Star Wars-Ära in die Hände gelegt bekommt. Dann Amanda Sternberg, weiß nicht, fand ich fantastisch in The Hate U Give und habe mich immer gefragt, was ist das nächste große Ding, was sie macht? Und dann
war es die Evan Hansen.
Stimmt, oh mein Gott, ja. Aber, und jetzt darf sie irgendwie ihre Star Wars-Serie anführen. Und weiß nicht, so ich gehe die ganze Reihe durch und komme dann schließlich sogar zu Kogo Nada hier, der angefangen hat als Video-Essayist und uns gezeigt hat, wie schön zentriert irgendwie die Filme von Wes Anderson geworden sind, bis er dann selbst irgendwie auf den Regiestuhl gelandet ist und diesen ganz fantastischen Columbus gemacht hat, After Young gemacht hat und jetzt hier
Pachinko hat er gemacht.
Stimmt, Pachinko. Oh Gott, ich sitze hier mit Max in einem Tonstudio.
Und hier hat er jetzt die Flashback-Episode inszeniert.
Genau.
Folge 3 und er hat auch Folge 7 inszeniert. Mhm. Ich glaube, wir werden nochmal zu dieser Vergangenheitsstory zurückkehren.
Also ich meine, Stand Episode 4 sind ja auch noch viele Fragen offen. Also ja, was ich sagen will, ein sehr, sehr interessant zusammengesetztes Star Wars Projekt. Aber wenn du keine Stärken mehr hast, lass uns über Schwächen reden.
Mhm. Was mir zumindest ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass aber viele Disney-Plus-Serien einfach irgendwie haben das Problem, sie sind am Anfang sehr expositionslastig. Und das war ein bisschen ungelenk teilweise in der Serie, dass Charaktere halt oft Informationen ständig wiederholt haben im Dialog und ihre Namen ständig sich mit ihren Namen ansprechen. Damit wir auch ja nicht vergessen, May, das war ihr Name.
Ja, ich meine, Jord, der Name kann schon öfter erwähnt werden.
Da freue ich mich natürlich immer, wenn da jemand sagt, Jord, ach so, ja, typisch Jord.
Ich liebe auch die Beziehung zwischen Jackie und, oder Jackie?
Jackie
und Jord, wenn sie da irgendwie so reinkommen und dann, also ich weiß nicht, die haben ja beide so ein Hin und Her und sind, ich meine, er kriegt es nicht mit, aber sie ist super genervt von ihm. Oh, und das hat, frag einfach nicht, das ist einfach so ein Jord-Ding, was er tut gerade. Und da haben sie auch schon eine sehr schöne Dynamik hin. Kann aber ein bisschen nachvollziehen, dass viel Exposition stattfindet. Ich würde es mal darauf schieben, dass sie halt sicher gehen wollen, dass sich jeder gut aufgehoben erstmal fühlt in dieser Welt. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob so ein bisschen die Erwartungshaltung bei vielen anders war, weil im Vorfeld natürlich schon viel immer gesagt hat, oh ja, Leslie hat in Interviews, das ist so die Serie, wenn ich eine Serie machen wollte, dann ist es der Aufstieg der Sith und ich möchte viel von den Sith zeigen. Bisher haben wir davon aber nicht wirklich viel gesehen.
Nee,
nicht obviously, zumindest in der Serie.
Aber schon zumindest ein coolen rotes Lichtschwert wird enthüllt im Moment. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Sith-Einschlag noch stärker werden wird.
Und ich weiß, das kann natürlich auch, es kann auch die Stärke der Serie sein, aber natürlich, dass man noch nicht so wirklich weiß, so nach 4 Folgen, worauf läuft das hinaus? Was ist so der thematische?
Würde ich jetzt als Stärke, ehrlich gesagt.
Oder ist es eine Stärke, ja.
Ich, keine Ahnung, es ist jetzt nichts, was mich stört oder so. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt 4 Episoden geguckt und taumel so ein bisschen im Nirgendwo her. Im Gegenteil, ich finde das eben nach sowas wie Ahsoka, was so wirklich so, weiß nicht, wie so ein Fels einfach dastand und was dann irgendwann auch wirklich so öde irgendwie war wie ein Fels. Also, weiß nicht, bei Ahsoka, ich finde das immer noch so verblüffend, da hatten ja auch die Trailer ungefähr 99% Material aus diesen ersten 4 Episoden und am Ende der ersten 4 Episoden erfolgt ja dann der Sprung in diese andere Galaxis hin zu Thrawn. Und also ich weiß noch, was ich mir da ausgemalt hatte, wie das hätte aussehen können allein oder was da hätte passiert sein können. Und im, weiß nicht, die 4 Folgen danach sind wirklich so hart in sich zusammengebrochen und es ist nicht so, dass die Serie davor ein Meisterwerk gewesen wäre, sondern wo ich immer dachte, die ersten Folgen waren jetzt gut und jetzt geht's richtig los, jetzt können sie so komplett aus den Vollen schöpfen und dann, weiß nicht, wurde die Serie wirklich von Minute zu Minute starrer und kleiner und da bin ich schon froh, dass irgendwie der Acolyte einiges an Bewegung drin hat, dass es irgendwie Spaß macht, die Welten, in denen wir bisher waren, dass die Dialoge dann, klar, viel Exposition drin
Endlich
ist.
Endlich mal keine Wüsten in einer Serie.
Ich meine, ich habe ja überhaupt nichts gegen Wüsten. Also Wüsten und Star Wars ist ein schon eine gute Kombination.
Aber geile Star Wars Wälder.
Ja, also ich meine, ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün in dieser Galaxis gibt und es ist auch schön, das immer mal wieder zu sehen und ich bin auch für jede Kamerabewegung dankbar, wo wir einfach mal so in so einen Star-Wars-Ort reingesetzt werden und dann, also es ist ja auch wieder total viel mit Kreaturen gearbeitet, mit praktischen Effekten. Natürlich
großen super Sets viele, auch gebaut.
Genau, also du hast natürlich wie bei jedem dieser Blockbuster-Projekte so viele digitale Erweiterungen und unsichtbare visuelle Effekte, die aus dem Computer stammen, die wir einfach nicht wahrnehmen in dem Moment. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass es sich in dem Moment, wo wir mit den Figuren irgendwie durchstreifen, dass es sich irgendwie packbar anfühlt. Allerdings muss ich auch sagen, dass der Acolyte irgendwie unter dem größten Star Wars Serienfluch leidet, den bisher ehrlich gesagt für mich nur Andor gebrochen hat, dass du irgendwie dieses Gefälle im Filmemachen einfach spürst. Also so viel Aufwand reingeflossen ist und ich meine, es tut gut, eine Star Wars Serie zu sehen, die nicht so volumenlastig ist, weil das The Mandalorian zuletzt extrem limitiert hat oder auch sowas wie The Book of Boba Fett, aber ich weiß nicht, es fühlt sich selten so filmisch an, wie Andor war und da würde ich mir manchmal wünschen, also ich habe gerade hier Kogonada eigentlich als was Positives hervorgehoben, aber selbst er kann nicht so komplett aus, ich weiß nicht genau, was es ist, aber diese doch etwas kleiner gedachte Ästhetik ausbrechen, die viele Star Wars-Serien hat und besonders Obi-Wan ist zum Beispiel so ein Projekt, was massiv darunter gelitten hat, dass da einfach keine filmische Vision hinter dem Ganzen war. Nichts, was dir irgendwie diesen, ich meine, die hat richtig starke Szenen, allein diese letzte Begegnung zwischen Vader und Obi-Wan, was da irgendwie so an Wissen über die Beziehung der beiden Figuren drin steckt, finde ich jedes Mal verblüffend, wenn ich es irgendwie sehe, wie die nochmal aneinander geführt werden, wie Obi-Wan realisiert, was wirklich irgendwie aus seinem ehemaligen Schüler geworden ist und so. Und auch eigentlich ganz tolle Motive mit, sie sind da in dieser gottverlassenen Umgebung, der Helm wird gespalten, du siehst irgendwie diese oder hörst seine halb verzerrte, halb sterbende Anakin-Stimme, dann schaust du die Konzeptart dazu an und realisierst, okay, es sind alles Ruinen, Skelette von irgendeiner Galaxis, die gerade stirbt, im Gegensatz zu dem strahlenden Alderaan, was wir davor gesehen haben und so weiter. Also wirklich so viele tolle Motive, die in der Konzeption stecken, aber rein filmisch kommt das nicht rüber. Und ich habe die Hoffnung gehabt, dass der Acolyte da eigentlich ein eindeutiges Statement dagegen ist. Jetzt muss ich sagen, es ist nur so ein 50%iges Statement dagegen. Es gefällt mir schon besser als viele andere Star Wars Serien, aber es ist auch noch nicht ganz auf dem Level, wo ich es gern hätte. Aber
zumal nach den 4 Folgen, da hatte ich so das Gefühl, oh Gott, das war jetzt schon die Hälfte.
Ja, yeah, ja, so kommt
die
da
sind
noch
halt
mehr,
auch sehr
oder?
Kurz, die Folgen, genau, so um die 30 Minuten. Deswegen hätte ich mir gedacht, wenn das so wie Andor wäre, wo es jetzt 12 Folgen sind, hätte ich gedacht, boah, ja, da kann jetzt ja richtig viel geiles Zeug passieren. Aber hier sind es halt nur 4 Folgen, da habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch so ein bisschen verpufft alles. Wenn man so ein bisschen darauf guckt, was alles so versprochen wurde für die Serie, was jetzt eigentlich noch eingelöst werden muss in der zweiten Hälfte.
Also ich glaube, wir sind nach 4 Folgen schon sehr weit vorgedrungen von, wie sich Acolyte insgesamt als Serie anfühlt. Das wird nicht sowas werden, wie dass wir von Andor wirklich alle 3 Episoden im Endeffekt eine neue Welt uns erschließen und diese Welt in diesen 3 Episoden auch so geil einfach abgetastet wird. Also weiß nicht, bei Andor kommst du raus und hast ein Gespür für die Figuren, für ihre Situation, für die Umgebung. Du weißt, wie feucht das Gras ist, durch was sie gerade laufen, oder wie kalt irgendwie die Gänge von diesem Gefängnis sind. Und all das sind so Dinge, die in Acolyte momentan nur im Vorbeigehen. Du kannst, weiß nicht, kriegst es irgendwie mit, aber so 100% eintauchen kannst du nicht.
Hast du sonst noch Wünsche, Befürchtungen für den Rest der Serie?
Ich meine, für eine Jedi-Sith-Serie hätte ich schon gern noch ein paar geile Lichtschwertkämpfe. Ja, vor allem, weil wir auch so viele Lichtschwertfarben hier haben. Ich habe ja als Kind irgendwie den Lego-Katalog gewälzt und dachte immer, dass die grünen Lichtschwerter gelb sind. Und das war dann super peinlich, als halt irgendwann klar wurde, nee, Matthias, es gibt keine gelben Lichtschwerter.
Jetzt gibt es.
Und jetzt hier spätestens seit Episode 9 kann ich endlich sagen, haha, das habe ich damals schon gewusst. Nein, und übrigens, super spannendes Detail. Ich hatte auch Leslie Headland gefragt, wie passiert das denn? Oder so suchen sich die Leute die Lichtschwerter aus? Wie passiert das? Und sie hat gesagt, dass ihr, also letzten Endes hat sie bestimmt, welche Figur welches Lichtschwert bekommt, aber es ist folgendermaßen gedacht mit, welche Lichtschwerter, welche Figuren treffen wann, wie, in welchem Setting aufeinander. Und das zeigt mir eigentlich schon wieder, dass auch sehr viel filmisches Verständnis in der Konzeption ist, weil eigentlich dachte ich, Headland ist vor allem jemand, der aus dem Serienbereich kommt, also Serien eher so ein Gebiet, wo halt Autoren sehr, sehr stark, sehr prominent als Stimme vertretbar sind, wo das Filmische oft, habe ich das Gefühl, eher so ein Mittel zum Zweck ist, einfach um die Geschichte zu erzählen. Aber da dachte ich auch wieder, nee, es stecken auch viele, viele interessante visuelle Gedanken in dem Ganzen drin. Und da bin ich jetzt schon noch gespannt, was da irgendwie kommt. Und du hast Geld.
Und es soll ja noch dieses eine Special-Lichtschwert kommen. Das stimmt, hat Leslie Headland angekündigt, was nicht diese Lichtschwertpeitsche sein soll.
Ja, und ich meine,
da weiß ich auch gar nicht, wer soll das führen. Also es gibt ja gar nicht mehr Charaktere.
Sind noch Figuren übrig, die wir noch nicht kennengelernt haben.
Wir wissen nicht, ob Osha ein Lichtschwert hat.
Ja, und Darth Plagueis ist auch
nicht auch. Glaubst du, dass so wirklich Kanon-Figuren aus den Star Wars Legenden Expanded Universe, wie zum Beispiel Darth Plagueis oder Tenebris, ist der andere?
Also Leslie Headland ist ja ein übelster Crack, was Star Wars Mythologie und Star Wars Kanon und auch hier Wissen über das Expanded Universe und so weiter angeht. Also sie weiß 100%, dass diese Figuren irgendwo da draußen existieren. Ich hoffe es um des Memes willen nicht, dass Darth Plagueis jemals näher beschrieben wird, weil es ist viel geiler, wenn du diese Figur einfach noch nur hast und diese Geschichte, die immer von ihm erzählt wird. Ich könnte mir vorstellen,
es gibt ja die Regel der zwei, also es können ja maximal nur zwei Sith uns gezeigt werden.
Ja, aber wir sehen ja eine Figur, die vermutlich Sith irgendwie ist, wissen aber auch nicht wirklich, ob das der Schüler oder der Meister ist. Es ist vermutlich
wahrscheinlich
eher
der Schüler und dann kommt noch ein großer Twist, wer ist der Meister?
Ja, genau.
Und da habe ich schon meine Theorien, die will ich aber nicht.
Was ist, wenn Mei und Osha am Ende einfach Seiten switchen, wenn
Ich fände das ja geil, wenn sie Meisterin und Schülerin wären. Dann hätten wir so ein Schwestern, Sith-Schwestern-Paar. Sith-Schwestern.
Nimm das Frozen.
Ja, das fände ich auch sehr cool.
Ja.
Oder es ist doch nachher Carrie Ann Moss, die ihren Tod nur vorgetäuscht hat. Könnte natürlich auch sein.
Ja, dazu ist ihre Figur bisher wirklich viel zu schwach gezeichnet, glaube ich.
Das stimmt.
Ich meine, ich finde es schade. Es wäre mega cool, wenn sie irgendwann mal wieder so eine größere Rolle kriegen würde. Ich meine, ich darf mich nicht beschweren, sie hatte neulich erst einen richtig geilen Matrix-Film oder so. Aber
Neulich.
Ja, ist auch schon wieder 2 Jahre her, oder? Oh Gott. Ja, nee, dann wird es höchste Zeit. Carrie Ann Moss, bitte mehr in Star Wars.
So, abschließendes Fazit, Matthias. Für wen lohnt sich The Acolyte und für wen nicht? Also man kann schon sagen, sie ist sehr einsteigerfreundlich, dadurch, dass sie halt nicht so viele Verbindungen hat, dass du jetzt nicht andere Serien geguckt haben musst, um sie zu verstehen. Für dich als großen Star-Wars-Crack hat man jetzt auch gemerkt, man kann auch sehr tief einsteigen in die Serie. Also Fans können da auch sehr viel von finden. Würdest du das unterschreiben?
Ja, also ich würde definitiv sagen, es ist für beide Seiten, sowohl für die Meister als auch für die Schüler.
Ich weiß nicht, ob man das nach 4 Folgen schon sagen kann, aber hättest du schon so eine Ahnung, wo sie sich bei dir einordnen würde, wenn man jetzt diese 6 Star Wars Live-Action-Serien sich anschaut? Auf jeden Fall über Boba Fett.
Ja, also ich meine, Platz 1 ist Andor und wenn da die zweite Staffel keine, weiß nicht, Bruchlandung hinlegt, wird das, glaube ich, auch erstmal schwer sein, übertroffen zu werden. Aber dann wird es schon eigentlich super spannend. Also ich glaube, der letzte Platz bei mir wäre auch Boba Fett. Das war nix. Aber Also ich meine, auch in Boba Fett gab es Momente, die ich richtig stark fand, aber so in der Gesamtkonzeption ist das wirklich...
Alles, was Grogu war, toll.
Die Serie, zu der ich am ungernsten irgendwie in Gedanken zurückkehre. Ich meine, Mandalorian hatte zwei starke Staffeln, ist in der dritten Staffel für mich aber auch ziemlich chaotisch geworden. Deswegen überlege ich gerade, ob ich der Acolyte vielleicht sogar über The Mandalorian...
Und da müsste man vielleicht nochmal dann Staffel 2 und 3 von The Acolyte abwarten, falls
ja, genau. Und vielleicht auch erstmal Staffelhälfte 2. Aber ich würde gerade schon sagen, es ist Platz 2 oder 3 meiner.
Die soll auch als langfristige Serie angelegt worden sein.
Soweit ich das weiß, ist das jetzt keine Miniserie. Ja. Aber
ein Glück. Dann kommt ja doch noch Darth Plagueis in Staffel 3 vielleicht. Ja.
Willow war auch auf Staffel 2 und 3 angelegt.
Streu ruhig noch Salz in die Wunde. Sie ist noch nicht verheilt.
Gott, bitte gibt uns Willow mehr. Aber ja, wo ist sie bei dir denn? Hast du sie im Ranking eingeordnet?
Ich auch in der oberen Hälfte.
Ja. Wo ist denn Obi-Wan bei dir?
Auf Platz 5 von 6.
Oh, out.
Ich finde Mandalorian noch besser.
Ja. Ich glaube, ich bewerte bei Obi-Wan auch nie die Serie selbst, sondern einfach nur die Obi-Wan-Ära.
Nur den Moment, wenn Qui-Gon Jinns Geist auftaucht.
Nee, einfach das gesamte Ding. Also, weiß nicht, ich habe mich so darauf gefreut, dass alles verfolgt und die ganze Promo mit Hayden Christensen und Ewan McGregor, die haben mich schon glücklicher gemacht, als es, glaube ich, irgendeine Version dieser Serie hätte hier machen können. Ja, aber also Acolyte definitiv.
Daumen hoch.
Daumen nach oben. Nein, ist wirklich, wirklich toll. Also anschauen bitte hier.
Falls sich das komplett ändern sollte in den letzten 4 Folgen, machen wir am besten nochmal einen Podcast, ja, wenn die Serie vollständig ist. Und falls wir nochmal das richtig stellen müssen.
Da kommen wir dann geknickt wie die Jedi am Ende von Episode 3. Und es konnte ja keiner warten, dass Anakin Skywalker böse wird, nachdem wir ihm alles verboten haben, was ihn glücklich macht. Wie konnte das nur passieren?
So, damit sind wir auch für zumindest bei The Acolyte jetzt am Ende angekommen von unserem Seriencheck. Danke, Matthias, für dein geballtes Star-Wars-Wissen, deine Euphorie.
Ja, danke für die Einladung. Schön, dass wir endlich über Star-Wars, ich meine, ist ja nicht so, dass wir nie über Star-Wars reden würden, aber dass das jetzt zumindest auch aufgezeichnet ist für die Nachwelt.
Und damit sage ich, streamt was Schönes und möge die Macht mit euch sein. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.